Herzlichen Dank für die freundliche Begrüßung. Wenn ich das höre, wir freuen uns auf die Predigt, sage ich, freue euch nicht zu früh. Christus allein, darum Mission, das ist eine starke Behauptung. Und ich möchte das zentrale Wort nehmen heute für die Predigt, dass im ersten Konflikt, den die christliche Gemeinde überhaupt mit der Regierung hatte, mit dem Staat hatte, mit den Mächtigen hatte, und das ist ein Prototyp von Konflikt geworden aus der Apostelgeschichte, Kapitel 4, Vers 12. Die Apostel sagen, in keinem anderen ist das Heil, die Rettung, steht da wörtlich, Soteria, griechisch heißt die Rettung. In keinem anderen ist das Heil, auch ist kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, durch den wir sollen gerettet werden. Luther sagt so schön, selig werden. Jeder möge sich darunter vorstellen, was er sich vorstellt. Wörtlich steht da, gerettet werden. Und das ist sehr nüchtern und sehr präzise. Rettung, das sagt man immer nur, wenn es um Tod und Leben geht. Dann ist Rettung angesagt. Es gibt vielerlei Hilfen. Nicht alle sind lebensrettend. Vieles ist willkommen. Aber Rettung ist, wenn es um Tod und Leben geht. Und darum geht es hier. Kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, durch den wir sollen gerettet werden. Ich sagte, das ist der Prototyp eines Konfliktes, den Gemeinden mit Regierungen, mit Staaten, mit den Mächtigen oder einer Gesellschaft haben. Das Ganze fing ja eigentlich wunderbar an, da die Apostel gehen in das Tempelgebiet zum Gebet. Und versammelte sich in Tempelhöfen und am Eingang stoßen sie auf einen Bettler, gelähmt, der erwartete eine fette Spende und sie sagen, Gold und Silber haben wir nicht, aber was wir haben, Namen Jesus, steh auf und geh. Und da passiert, dass der aufsteht und steht nicht nur, sondern heißt, er springt und lobt Gott und geht mit den Aposteln in den Tempel. Die werden ihn gar nicht mehr los und die Leute werden aufmerksam und kommen. Denn das war schon damals so, Gesundheit ist die Hauptsache im Leben und wer da eine Lösung schaffen kann, der ist natürlich wunderbar und herzlich willkommen. Und dann lesen Sie diese Kapitel noch einmal bitte im Zusammenhang Apostelgeschichte 3 und 4. Ich will das erzählen, weil dieses Wort, dieses Kernwort lässt sich nur wirklich begreifen, wenn man die Nuancen des Geschehens auch begreift. Also Leute rennen dazu, das Erstaunliche ist auf, und das ist eigentlich, wundert einen nicht. Es ist bis heute so, wenn jemand Heilungen anbietet, dann stehen die Leute Schlange. So ist es. Und Petrus und Johannes merken, dass Missverständnis kommt. Sie schauen uns an. Was haben die für eine Vollmacht? Was ist das? Was ist da Besonderes? Und dann sagen die, nein, nicht wir, nicht wir. Alle Verkündigung des Evangeliums ist ein Wegweisen von uns hin auf Jesus. Und dann sagen sie zwei Dinge, die absolut kontrovers sind und die die Gesellschaft spalten damals und heute. Sie sagen, es geht um Jesus, den ihr gekreuzigt habt. Ich meine, Kreuz ist schon schlimm genug. Aber dass ich auch noch schuld sein soll, das ist nicht nur auf damals bezogen, dass ich auch noch schuld sein soll, dass er dort am Kreuz stirbt, dass es meine Schuld ist, die er, der einzig Gerechte, in dem Gott Mensch wird, auf seine Schultern legt und trägt, damit ich nicht verdammt und verurteilt werde. Das ist eine Zumutung. Brauche ich das? Habe ich das nötig? Bin ich ein Verbrecher, der Gnade braucht? Jeder bemüht sich doch. Brauchen wir ein solch schreckliches, blutiges Geschehen? Was ist das für ein Gott, der so etwas nötig hat? Merken Sie, der ganze Widerstand damals und bis heute. Und die anderen sagen, Gott sei Dank. Und dann sagt er das Zweite, Gott hat diesen Gekreuzigten auferweckt. Er hat ihn dadurch bestätigt, er lebt, der Tod ist besiegt. Wir reden nicht von einem Religionsstifter, der vergangen ist, sondern er ist der, der die Mitte der Zeit ist und er wird kommen zum Gericht, er wird die Toten auferwecken. das spaltet die Zuhörerschaft. Die einen, das heißt dann nachher in Kapitel 4, dass in diesen die Zahl der Männer stieg auf etwa 5.000. 3.000 waren an Pfingsten zum Glauben gekommen. Da wurden nur die Männer gezahlt. Tut mir auch leid, dass das so ungerecht zugeht. Also es waren mindestens doppelt so viel. Also dreimal so viel, weil die Frauen sind ja viel ansprechbarer in Sachen Evangelium als die Männer. Also jedenfalls es Tausende. Plötzlich eine Explosion in der Gemeinde. Aber es gibt auch Krach. Die Polizei kommt, die Regierenden, da heißt es hier in Kapitel 4, Vers 2, die verdross, dass sie das Volk lehrten und verkündigten an Jesus die Auferstehung von den Toten. Es brachte sie auf, heißt es da. Die waren erregt, das spaltet die Gesellschaft, das kann man ja verstehen. Das ist eigentlich die begründete Sorge aller, die Verantwortung haben, ob nun in Städten oder Ländern oder bundesweit in Staaten. Man muss immer gucken, wie man die Gesellschaft zusammenhält. Das erleben wir ja heute auch. Es gibt so Polarisierung, so viel Hass und so viel Kämpfe. Ein Wahlkampf ist dann, fürchten sich schon alle davor. Jetzt im Augenblick spürt man das. Und Verantwortliche in der Regierung haben eigentlich immer die Sorge, zusammenzuhalten, nicht zu polarisieren, nicht zu spalten, halbwegs Frieden zu halten. Und deshalb finden sie das absolut unangebracht, was da passiert, dass da Tausende plötzlich sich wegen diesem Jesus aufmachen und dass das spaltet. Die einen sagten, das ist toll, er ist der Retter, und die anderen sagten, was für eine Zumutung zu glauben, dass jemand, den man am Galgen aufgehängt hat und verbluten und ersticken ließ, dass der Erlöser der Welt sein soll und dann noch diese Märchen von der Auferweckung. Welcher vernünftige Mensch soll das denn schlucken? Also diese Spaltung war da, wie wir das heute genauso haben. Und dann verhaften sie. Wir werden erstmal verhaftet. Und ich finde das immer ein bisschen putzig in der Geschichte. Es war aber schon Feierabend. Das war auch damals schon heilig. Nach 16 Uhr, nach 17 Uhr, ja, ist alles ganz schlimm, aber ist Feierabend. Kommen erstmal in den Knast, hinter Schloss und Riegel, und morgen sehen wir weiter. Am nächsten Morgen werden sie wieder rausgeholt. Und dann werden sie vorgeführt und dann ist da das Gericht und da sitzen alle die Hochmögenden da und stellen die entscheidende Frage. Der Johannes und der Petrus stehen da. Aus welcher Kraft oder in welchem Namen habt ihr das getan? Mit welcher Berechtigung macht ihr diese Unruhe? Bringt ihr diese? Ihr könnt ja glauben, was ihr wollt. Das war damals im Römischen Reich genauso wie heute. Jeder kann glauben, was er will. Er kann auch noch ein paar Vertraute um sich sammeln, dann Hauskreise machen. Solange er nicht die Öffentlichkeit damit aufregt. Mit welcher Berechtigung macht er das? Mit welcher Berechtigung? Und dann hält der Petrus eine Rede. Dann heißt es hier, Petrus, voll des Heiligen Geistes, sprach zu ihnen, ihr Oberen des Volkes und ihr Ältesten, wenn wir heute verhört werden wegen dieser Wohltat an dem kranken Menschen, durch wen er gesund geworden ist, so sei euch und dem ganzen Volk Israel kundgetan im Namen des Jesus Christus von Nazareth, den ihr gekreuzigt habt, den Gott von den Toten auferweckt hat. Durch ihn steht dieser hier gesund vor euch. Der Jesus ist der Stein, das Fundament, der von euch Bauleuten verworfen, der zum Eckstein geworden ist. Und in keinem anderen ist Rettung. Auch ist kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, durch den wir sollen gerettet werden. Müssen gerettet werden, heißt es eigentlich wörtlich da. Was ist die Reaktion? Also sie kriegen dann, es gibt einen Prozess, sie werden angehört, werden sie rausgeschickt, dann verhandelt das Gericht und sagt, also richtig packen kann man es nicht, aber wir müssen das verbieten. Dann werden sie reingeholt und man, sie riefen sie und geboten ihnen, keinesfalls zu reden oder zu lehren in dem Namen von Jesus. So, jetzt ist interessant, Redeverbot. Wie ist die Reaktion? Wie ist die Reaktion der Apostel und wie ist die Reaktion der Gemeinde in Jerusalem? Lassen Sie uns das betrachten. Ich will zwei Punkte sagen. Das erste ist nicht nur die Apostel, sondern die ganze Gemeinde ist ergriffen von Jesus, beeindruckt vor allen Dingen von Jesus. die Apostel sagen dann als Reaktion auf das Redeverbot, nun denk doch mal nach, urteilt selbst, ob es vor Gott recht ist, dass wir euch nicht gehorchen, euch mehr gehorchen als Gott. Dann denk doch mal nach, ist doch logisch. Wieso ist das logisch? Dass wir Gott mehr gehorchen als euch. Wir können es nicht lassen, von dem zu reden, was wir gesehen und gehört haben. Das steht wörtlich in der Formulierung, kann man im Deutschen gar nicht so sagen. Wir haben nicht die Kraft, nicht zu reden. Also, wir können nicht reden. Manche sind so Quasselstrippen, sagt man da auch im Norden, die können das Wasser nicht halten. Und so, aber das ist dann, sag mal, halt doch mal den Mund einen Augenblick, das wird doch mal gut tun. Nein, das ist ja nicht gemeint. Der sagt, was ist denn die Notwendigkeit? Wir können es, was ist der Grund? Und der Grund ist immer der, Gott hat den gekreuzigten Jesus, dem er selbst zu uns gekommen, auferweckt. Und dadurch hat er bestätigt, dass dieser Gekreuzigte stellvertretend das Gericht Gottes trägt für uns. Er ist der Retter. Er ist der Retter. Es geht um Tod und Leben. Er ist der Retter und das müssen wir sagen. Weil es Wahrheit ist, weil es Wirklichkeit ist. Wir hätten ja auch noch andere Gründe haben können. Also warum müssen wir sagen, naja, heute sag mal, warum müssen Gemeinden Missionen betreiben, ja, damit sie wächst. In unseren Kirchen sagt man jetzt, die Missionare brauchen wir auch, weil die Mitgliederzahlen gehen zurück und so. Ne? Muss man also werben. Mein Sohn macht jede Firma Werbung. Das Problem hatten die aber gar nicht. Da waren auf den Schlag 2000 dazugekommen. Die hätten eher das Problem gehabt, dass sie sagen, jetzt lass uns mal aufhören mit dieser öffentlichen Verkündigung und Evangelisation, sondern jetzt wollen wir mal erstmal dafür sorgen, dass die zum Glauben gekommen sind, in kleinen Gruppen in ihrem Glauben gefestigt werden. Denn sie hätten doch sagen können, gut, dass die uns das jetzt verbieten. Dann brauchen wir das nicht mehr, sondern jetzt konzentrieren wir uns auf die innere Arbeit der Festigung, der Gründung, der Verwurzelung der Gemeinde. Das ist doch eine ganz, ganz, so hätte ich gedacht. Gott gibt uns einen Wink durch das Redeverbot, durch die Öffentlichkeit, dass wir mit diesem Zeug da aufhören, ewig diese großen Veranstaltungen da, tausende Tempelvorhöfen zusammenkommen. So, wir machen jetzt so innen das Solide. Das sagen sie, wir können es nicht. Die hätten das ja auch gesehen. Wir können es nicht. Warum nicht? Ja, nicht, weil wir wegwachsen wollen. Nein, weil Gott gekommen ist in Jesus, der trägt unsere Schuld am Kreuz und Gott weckt ihn auf und bestätigt ihn und macht ihn zur Schlüsselfigur. Weil das Gottes Wahrheit ist. Ich weiß nicht, ich nehme mal an, dass in ihrem Leben Jesus die Mitte ist. Der gekreuzigt und auferstanden, was bedeutete ihn? Für die Gemeinde damals, die Aposteln, sie waren so von ihm ergriffen, so bestimmt von Jesus, dass auch die Einschüchterungen durch die Regierenden, durch die Gesellschaft, sie nicht abhalten konnte, davon in die Öffentlichkeit zu gehen. Achten Sie darauf, niemand hatte ihnen verboten, an Jesus zu glauben. Und auch zu beten. Niemand hatte gesagt, also ihr sollt euch nicht mehr in den Häusern treffen, um miteinander zu beten und die Apostellehre zu hören und die Schrift zu lesen. Das durften sie alles. Das Einzige, was verboten war, in die Öffentlichkeit zu gehen und dafür zu sorgen, dass öffentlich alle Menschen hörten, dass Jesus allein der Retter ist und dass durch niemanden anders in Zeit und Ewigkeit Rettung ist. Nun sagen wir, passt das eigentlich heute in unsere Zeit noch, aber so stramm solche Wahrheiten verkündet, dass Gott wirklich existiert und in Jesus sich offenbart hat und in unsere Schuld getragen hat am Kreuz und auferstanden ist. Und das. Wir leben in einer postmodern geprägten Zeit, sagt man heute, und diese Zeit ist dadurch geprägt, dass Menschen sagen, also der Streit um die Wahrheit, der lohnt sich gar nicht, denn jeder hat seine Wahrheit. Das war früher. Da hat man mit Atheisten gestritten und Gläubigen aller Art und man hat gestritten darüber, wer Recht hat. Weil man dachte, naja, eine Wahrheit muss es ja geben, man kann ja nicht alles wahr sein. Da sind wir weit drüber hinaus. Die postmodernistischen Philosophen sagen, also das lohnt gar nicht. Es gibt gar keine Wahrheit für alle. Jeder hat seine. Du hast deine, ich habe meine. Und jeder bastelt sich so seine Vorstellung. Und das darf man ja auch. Du darfst auch werben dafür. Und mit 3 anderen und 5 anderen und 10 anderen kannst du sagen. Aber komm nur ja nicht auf den Gedanken und erkläre, deine Wahrheit gilt jetzt für alle. Dann bist du bäh. Das sind Fundamentalisten und unanständige Leute, die nicht erzogen sind und nicht wissen, wie man den Frieden in der Gesellschaft hält. Das ist so heute, klar. Wir haben ja alle Freiheiten. Ist ja in diesem Land ist ja nichts verboten. Wie in vielen anderen Ländern ist ja schon, als ich als Vikar vor 50 Jahren in Jordanien war, einem der gemäßigsten islamischen Länder unter König Hussein damals, war Islam, war Weitergabe von Traktaten im Omnibus, war islamfeindliche Propaganda, für das man ins Gefängnis kommen konnte. Und das ist heute sehr viel schlimmer geworden. In vielen Ländern ist es verboten. Der Putin hat jetzt gerade die Zeugen Jehovas vorgestern verboten und da weiß jetzt jeder, wer die Nächsten dran sind und wie lange das möglicherweise nicht mehr geht, so ohne weiteres, dass das Evangelium dort in Freiheit verkündet werden kann, wenn man es nicht so tut, wie das mit der Hauptströmung vereinbar ist. So. Die Frage ist, interessiert uns eigentlich, was Gott interessiert? Uns interessiert sehr, was die Umwelt interessiert. Da haben wir alle doch eine hohe, ich meine, wir sind Kinder unserer Zeit, ich auch. Ich habe eine hohe Sensibilität für das, wo ich merke, also das mögen die Leute nicht hören. Das macht man nicht. Nicht, dass das verboten wäre, dass man ins Gefängnis kommt dafür, aber man hat einfach ein Bedürfnis, auch anerkannt zu sein, auch als ein halbwegs vernünftiger, halbwegs gut erzogener, anständiger Mensch zu gelten, der noch einen vernünftigen Beitrag zum Zusammenleben in der Gesellschaft leistet. Und nicht zum idiotischen Fundamentalisten und Fanatiker abzustimmen, der öffentlich etwas verkündet, was erkennbar die Gesellschaft spaltet. Aber es ist natürlich immer so. Wenn Sie öffentlich das Evangelium sagen, haben Sie Leute, die begeistert sich öffnen und sagen, danke, dass Jesus mein Retter ist, ich bekehre mich zu ihm und ihm will ich folgen mit allem, was ich bin und habe. Und andere sagen, bleib mir weg mit diesen Schmarren, das ist eine Zumutung für einen denkenden, selbstbestimmten Menschen, was du da willst. Das heißt, sie haben das. Und wenn man sich bemüht, und gerade wenn man bemüht, auch Leute zu gewinnen, hat man einen Horror vor solchen Spaltungen. Da hat man mühevoll Leute angefüttert und gute Kontakte zu ihnen gebaut und sie Respekt erworben. Und jetzt soll man zu Entscheidungen, diese verrückten Evangelisten rufen dann zu Entscheidungen, also die provozieren die Spaltung in der Gesellschaft. Johannes und Petrus, die liebten doch die Menschen und sie haben doch geheilt. Sie waren voller, hatten ein Herz voll diakonischer Liebe. Sie helfen einem gelähmten Bettler. Aber sie sagen, wir können es nicht lassen, dass wir nicht reden müssten und sollten von dem, was in Jesus geschehen ist, was wir gehört und gesehen haben. So, Redeverbot und die Apostel sagen, Gott hat Redefreiheit gegeben, wir können nicht anders. Es ist interessant zu sehen, wie reagiert die Gemeinde. Die Apostel werden also weggeschickt mit dem Redeverbot, eingeschüchtert, kommen in die Gemeinde, erzählen, was sie erlebt haben. Und dann heißt es in Kapitel 4, lesen Sie das mal weiter, als sie das hörten, erhoben sie alle ihre Stimme einmütig zu Gott und dann beten sie. Und das Gebet ist interessiert. Erstmal sagen sie, du hast Himmel und Erde geschaffen. Also sie stellen sich in die Wirklichkeit Gottes des Schöpfers. Und dann sagen sie, du hast vorangekündigt, was in der Geschichte passiert. Du hast vorhergesagt, was kommen soll. Das heißt, du bist der Herr der Geschichte. Du hast die Kontrolle über alles. Und wie du es gesagt hast, haben sie deinen Knecht Jesus gekreuzigt, den du auferweckt hast. Und jetzt, dann beten sie. Worum beten sie? Herr, du hast solche Macht, hilf uns doch, dass sie uns hier nicht verhauen. Schick uns gute Rechtsanwälte, die uns hier freipauken und so, dass wir Versammlungsfreiheit und Redefreiheit haben und keine. Nein, beten Sie nicht. Sie sagen, Sie an Ihr drohen, nun Herr, Sie an Ihr drohen und gib deinen Knechten mit allem Freimut zu reden dein Wort. Freimut. Griechisch heißt es da Paresia. Und Luther hat für dieses Wort, griechische Wort, ein deutsches Wort erfunden, das es bis dahin nicht gab. Das Wort Freimut. Mischung aus Freiheit und Mut. Eigentlich heißt Paresia Redefreiheit. Redefreiheit hat eine objektive und eine subjektive, eine tatsächliche und eine persönliche, innerliche Seite. Eine Regierung gewährt Redefreiheit, also Grundgesetz, Redefreiheit, oder sie verbietet, die Regierung in Jerusalem verbot, dass sie öffentlich von Jesus reden. Redefreiheit, Redeverbot. Aber Redefreiheit ist auch die innere Freiheit. Braucht gar nichts verboten zu sein, da kennen wir ja was von. Bei uns ist da nichts verboten, wir können ja alles sagen. Aber es gibt so diesen Kloß im Hals, diese Hemmung, die einem sagt, hör mal, das kommt nicht gut an, was du jetzt machst. Wenn du denen das sagst, du siehst den Leuten am Gesicht an und du weißt, es liegt in der Luft, diese Stimmung, die mögen das nicht hören. Da reden wir nicht. Über Jesus reden wir nicht. Ich meine, hier ist es klar. Sie würden sich wundern, wenn ich nicht von Jesus rede. Aber ich weiß nicht, wo sie morgen sind. In welchem Büro, in welcher Universität, wo sie arbeiten. In welcher Nachbarschaft. Ob ihnen der Name Jesus da auch einfach so über die Lippen geht, weil alle das begrüßen und alle das finden. Wahrscheinlich, wenn Sie hier in Korntal arbeiten, in Einrichten, wo das erwartet wird oder so, die Leute Jesus lieben und so, ist das vielleicht so. Aber vielleicht arbeiten Sie ja sonst in Stuttgart irgendwo, wo Sie genau wissen, das kommt nicht gut an. Dann lässt man das schon sein. Dann lässt man das schon sein. Und da sagen Sie, Herr, Sie an Ihr drohen. Sie haben uns das Reden verboten. Oder bei uns verbietet es keiner, sagen wir, Sie an den Kloß, den wir im Hals haben, das ist ja ganz furchtbar. Gib uns mit Freiheit, mit Freimut zu reden, dein Wort. Gib uns diesen Freimut. Gott gibt grünes Licht. Ja, sagen sie. Und dann heißt es hier, und als sie gebetet hatten, erbebte die Städte, wo sie versammelt waren, und sie wurden alle vom Heiligen Geist erfüllt, und redeten das Wort Gottes mit Freimut. Beten um Zeichen und Wunder als Bestätigung. Sie reden das Wort Gottes mit Freimut. Sie hatten das auch nicht von Natur. Sie mussten das erbitten gegen den Druck und die Einschüchterung, die massiv war und begründet war. Aber sie beten um Freimut und dieses Gebet wird erhört. Und sie reden in Freiheit. Nicht nur den Aposteln, also nicht nur den Leitern der Gemeinde, sondern auch der ganzen Gemeinde ist Jesus überaus wichtig. Er beeindruckt sie mehr als jede Einschüchterung. Sie sind ergriffen von ihm. Es geht nicht darum, unsere Gemeinde soll wachsen und wir müssen auch sonst, sondern Jesus, der gekreuzigt ist, der einzige Retter und Gott hat ihn auferweckt vom Tode und er wird kommen in Herrlichkeit und alles, ob ihr das wisst oder nicht wisst, alles hängt von ihm ab. Alles hängt für jeden von ihm ab, nicht nur für die, die es glauben. Was kann man das eigentlich auch in Rückschluss ziehen daraus? Wenn bei der ersten Gemeinde Jesus so wichtig war, dass sie sich erbaten, gib uns Freiheit und das auch gehen, in die Öffentlichkeit gehen, sich nicht einschließen lassen in die privaten Räume, auch nicht in die Räume, wo sie sich versammelten in den Häusern, sondern rausgehen und in der Öffentlichkeit Menschen einladen für Jesus. Auf alle Weise, wie das damals geht, so wie heute hat jede seine Form. Medien und Veranstaltungen, wie auch immer. Nur, dass alle Menschen erfahren, Jesus ist der Retter. Ist auch der Rückschluss erlaubt, dass wenn Gemeinden das nicht mehr tun und nicht mehr wollen, dass daraus abzulesen ist, dass sie nicht wirklich begriffen haben, wer Jesus ist? Übrigens, niemand hätte einen Streit angefangen, wenn sie gesagt haben, ja, Gott ist barmherzig und lieb und er heilt Kranke. Und er hat das geholfen, die glaubten alle an Gott. Das war keine Streitfrage. Jesus, der gekreuzigte und auferstandene, ist der einzige Retter. Das war der Punkt. An den guten Gott glauben heute alle. Und es ist atemberaubend zu sehen, wie Christen die Fahne einrollen und sagen, man muss ja nicht gleich so polarisieren. Wollen wir doch mal einen breiten gemeinsamen Nenner suchen, damit wir nicht so trennend wirken. Wir wollen doch zusammen mal Kitt der Gesellschaft sein. Ist doch ein guter Zweck. Wollten die damals auch in der Regierung. Ist heute auch so nötig, denken wir. Und trotzdem fand die Gemeinde und die Apostel, interessanterweise nicht nur die Leiter, sondern auch die Gemeinde im gemeinsamen Gebet, es für absolut lebensnotwendig, dass diese Botschaft in die Öffentlichkeit muss. Privater Glaube, ja, das ist immer möglich. Das dulden alle. In einer pluralistischen Gesellschaft darf jeder glauben, was er will. Darf das verrückteste Zeug sein, sagen die Leute, ist ja irre. Aber gut, dass du, das kannst du machen. Aber wenn du sagst, das gilt für alle, dann ist das so arrogant und zumutend. Das ist so, das darf man nicht dulden. Das muss man sich ja schon überlegen. Sind wir anmaßend, wenn wir sagen, es ist nur ein Retter unter dem Himmel, ein Name, der heißt Jesus? Ich werde nie vergessen, als der heimgegangene Rolf Schäffbuch vor Jahren, den ihr alle ja gut kennt hier, vor Jahren kam und erzählte, als auf einer großen Weltkirchenkonferenz damals 1975 in Nairobi, der Titel war, The Name Must Be Named. Der Name Jesus muss genannt werden. Das war damals das Motto einer Weltkirchengemeinschaft. Es geht nicht um Gott allgemein und höheres Wesen oder Wertevermittlung. The Name Must Be Named. Der Name Jesu ist kein anderer Name unter dem Himmel, den Menschen gegeben, durch den wir sollen gerettet werden. Davon sind sie erfüllt und sagen, da könnt ihr uns für uns Gefängnis schicken und prügeln. Im nächsten Kapitel wird berichtet, wie sie dann ausgepeitscht werden. Wir müssen es. Wir werden unser Leben dafür lassen. Wir müssen es, weil Menschen gerettet werden oder sonst verloren gehen in Ewigkeit. Jeder von uns möge sich selber fragen. Sie haben dieses, weil nicht im Osten dieses Thema gewählt. Christus allein, darum Mission. Ist das wirklich so? Es gibt kein anderes Motiv dafür. Es geht nicht um Gemeindewachstum, um Kirchen oder Propaganda fürs Christentum. Es geht noch nicht mal um Wertevermittlung. Sondern es geht um Rettung in Zeit und Ewigkeit. Wir werden alle vor dem ewigen Gott stehen und er wird unser Leben beurteilen. Und wir werden in der ewigen Verdammnis ohne ihn leben oder im ewigen Gemeinschaft mit ihm gerettet sein durch Jesus. Ich möchte noch ein zweites dazu sagen. Also Apostel und Gemeinde ergriffen von Jesus. Es ist nicht eine theologische Erkenntnis nur, dieses Motto dieses Tages, Christus allein, darum Mission, sondern sie spüren der ersten Gemeinde, dass die Apostel und die Gemeinde unter Gebet sind, sie mit Haut und Haaren ergriffen davon. Und es macht nicht unbedingt Spaß, bedroht zu werden und geprügelt zu werden, ins Gefängnis zu gehen. Wir müssen es, wir können es nicht lassen. Der zweite Aspekt, den ich noch erwähnen will, ist es, nicht nur Lebenshilfe, sondern Rettung ist nötig. Es ist ja geradezu tragisch zu sehen, das fängt mit einer wunderbaren diakonischen Tat an. Sie sehen einen gelähmten Bettler und sie halten dem keine Predigt, sondern sie sagen im Namen von Jesus, steh auf und er kann aufstehen und es geht geheilt und eine Riesenfreude. Das heißt, es fängt zunächst einmal mit einer diakonischen Tat an. Aber die Apostel waren nicht der Überzeugung, dass die soziale Dienste Verkündigung überflüssig machen. Im Gegenteil, als sie merken, dass sie Beifall kriegen dafür und die Leute aufmerksam werden, weil doch immer zu jeder Zeit ein großer Bedarf an sozialen Diensten und diakonischer Hilfe und überhaupt Gesundheit ist die Hauptsache im Leben. Das war damals wie heute so. Da sagen sie, nicht wir. Brauchen keine PR für unsere Diakonie. Jesus, der Retter. Und dann wird es ziemlich ungemütlich. Dann sagen sie, ihr gekreuzigt, aber er hängt dort wegen eurer Schuld. Das schmeckt den Leuten schon gar nicht. Und Gott hat ihn auferweckt. Das schmeckt den Leuten auch nicht. Kehrt um und folgt ihm nach. Das heißt, sie halten das überhaupt nicht für... Sie sagen es. Warum? Warum? Könnt ihr nicht mal Frieden halten und erst mal wirken lassen, dass Diakonie doch so wohltuend ist? Ja, wir können es nicht. Es ist nur ein Name, durch den wir gerettet werden. Ja, es geht um Rettung. Das sagte ich am Anfang. Natürlich ist das toll, Menschen zu helfen. Wie toll ist es, wenn einer wieder Sinn für sein Leben bekommt, wenn einer Gemeinschaft findet, aus Vereinzelung rauskommt, wenn einer eine gewisse Lebenszufriedenheit bekommt und schon gar, wenn er seelisch und körperlich Heilung oder Besserung erfährt und wenn man dazu beitragen kann, wie wunderbar ist das. Aber das ist nicht Rettung, sagt er. Nein, Gesundheit ist nicht die Hauptsache im Leben, sondern Jesus ist der Retter. Spüren Sie das, wie kritisch das heute ist? Ich meine, wir versuchen ja, Leute zu gewinnen. Ich denke, man geht einfach mal davon aus, vom Missionsbund liegt im Osten und Korntal ist ja weltberühmt dafür und allein ihr Friedhof schon ist die ganze Missionsgeschichte und das ist, warum soll man hier, sollte man hier über Mission reden, hier weiß das jeder, hier pfeift das jeder Spatz vom Dach und jeder Stein ist hier missionarisch in diesem Ort offensichtlich, so glaubt man das, wenn man hier nicht lebt und deshalb sage ich das mal einfach so und jetzt ist das so schwierig geworden. Wir spüren ja, dass man ganz viele Menschen gar nicht so leicht für Jesus gewinnen kann. Und was machen wir? Wir bieten ihnen an und sagen, du, wenn du an Gott glaubst und mit Gott versöhnt wirst, dann wirst dein Leben sinnvoll. Boah, sagen die, toll, mein Leben ist auch so sinnvoll. Ja, aber dann wirst du glücklich. Gehen Sie mal, gucken Sie mal im Internet den Glücksatlas der Post. Seitdem die keine Briefe mehr zustellt, machen die einen Glücksatlas jedes Jahr. Können Sie im Internet nachlesen, da wird immer festgestellt, wie glücklich die Leute in Deutschland und der Welt sind. Und da stellen Sie fest, die Deutschen sind wahnsinnig glücklich. Schwankt um 7,1 bis 6,9, also zwischen Nord und Süd, können Sie feststellen, in welchen Gegenden die Leute am glücklichsten sind. Aber sie sind alle sehr lebenszufrieden. Da kommen die Christen und sagen, wenn du Jesus glaubst, wirst du glücklich. Sagen sie halt. Das haben wir auch. Wir fahren dreimal im Jahr in Urlaub und das macht uns auch glücklich. Da brauchen wir nicht unbedingt Jesus für und Gesundheit und so weiter. Sehen Sie, natürlich ist das toll, diese Hilfen anzubieten als Lebenshilfe. Aber das Einzige, was die Menschen alle wirklich brauchen, ohne, auch so verschieden wie sie sind, ist, dass sie gerettet werden, denn sie werden alle ihre Augen schließen und vor Gott aufwachen und er wird sie fragen, was hast du mit deinem Leben gemacht, das ich dir geschenkt habe? Er wird alle, ich sage, das glauben die Leute nicht, ich sage, es ändert an der Tatsache überhaupt nichts. Ein Gott, der nur lebt, wenn die Leute an ihn glauben, den kann man eine Pfeife rauchen. Den braucht man auch wirklich nicht zu verkündigen, denn der ist ja sowieso eine Einbildung. Aber ein Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat und erlöst hat und in Jesus sich offenbart hat, von dem hängt jedes Leben an. Und wenn die Leute das nicht wissen und es überhaupt nicht für wichtig halten, sich darum zu kümmern, dann haben sie ein umso größeres Problem und die Christen haben eine umso größere Verpflichtung. Es geht nicht um die Frage, ob die Leute sowas glauben, dass es ein Gericht Gottes gibt und dass man Vergebung der Sünden braucht, um gerettet zu werden. Die Frage ist, ob wir Christen das wissen, dass die Sache auf Tod und Leben steht. Das ist das Problem. Dass wir in der Kirche das überhaupt nicht. Mein geistlicher Vater war der Essener Pfarrer Wilhelm Busch. Und er wurde eines Tages eingeladen vom damaligen Bischof Lilje nach Hannover auf einer Pfarrerkonferenz der Hannoverschen Kirche, einen Vortrag zu halten zu dem Thema, was fehlt unserer Predigt. Und dann hat er gesagt, ich kann mich sehr kurz fassen, unserer Predigt fehlt die Angst, dass wir mitsamt unseren Gemeinden und den Menschen in Ewigkeit verloren gehen. Da war ein Riesengeschrei unter den versammelten Theologen. Doch alle getauft und so, wie kann man nur um die Hölle drohen? Ist heute das Gleiche. Wir werden doch niemanden drohen. Die Wirklichkeit aber an sich, dass sie passiert, auch wenn wir nicht an sie glauben. Und die Wirklichkeit hat es an sich, dass sie umso gefährlicher und bedrohlicher ist, wenn man sie ignoriert. Wir werden Gott treffen. Und er wird unser Problem, wenn er nicht unser Retter ist. Er ist unser Schöpfer und Vollender. Da steht die Gemeinde im ersten Protokonflikt mit der Regierung, die ihr Redeverbot hat. Sagt, glaubt ihr privat in euren Gruppen und Gemeinden, was ihr wollt? Aber lasst es aus der Öffentlichkeit, lasst uns in Ruhe, spaltet nicht die Gesellschaft. Wir können es nicht lassen, dass wir nicht reden müssten von dem, was wir gehört und gesehen haben. Sehen Sie, wenn dieser Drang und diese Leidenschaft nicht in uns und unseren Gemeinden ist, was sagt das eigentlich über unseren Glauben an Jesus? Jetzt im Jahr der Reformation, da wird groß posaunt, Christus allein, Gnade allein, Glaube allein. Das war der kritische Punkt am Anfang, Christus allein. Uns verbietet heute niemand irgendetwas in Deutschland. Wir haben alle Freiheit wie in wenigen Ländern der Welt. Wir sind auch so reich wie nie zuvor. Wir haben Möglichkeiten, wie wir sie in der Geschichte nie hatten, immer, alles noch heute. Alles noch heute. Niemand bedroht uns. Die Frage ist, ob die Verführung dazu, als nette Menschen, wohl gelittene Nachbarn anerkannt zu werden, niemanden zu ärgern und so verlockend erscheint, dass wir freiwillig den Mund halten und schweigen. Darauf möge jeder für sich selbst die Antwort geben. Aber wichtig ist, dass unser Leben ergriffen ist von dem einen und einzigen Retter, der uns versöhnt mit Gott in Ewigkeit. Und dass wir mit dem, was wir sind und haben, in aller Schwachheit und Unvollkommenheit Zeugen dieses Herrn sind, damit Menschen nicht in Ewigkeit verloren gehen. Herr, erbarme dich, gib uns ein neues Aufleuchten des Feuers deines Geistes in unserem Land. Amen.